Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Moin moin ihr Lieben, wir haben 2 Stunden gemeinsam hier im HR3 Sonntagstalk und heute spreche ich ein Thema an, das eigentlich jeder von uns kennt, denn jeder hat vielleicht Verwandte, Freunde, Bekannte, Kollegen, die an Krebs erkrankt sind. Krebs ist eine Volkskrankheit und das Thema ist natürlich körperlich herausfordernd, aber eben auch psychisch. Und ich habe mich immer gefragt, wie spreche ich denn dieses Thema Krebs eigentlich an bei Menschen, die ich liebe, wenn ich selber Angst habe? Wie beginne ich, Fragen zu diesem Thema zu beantworten, wenn ich selbst die Antworten noch nicht kenne? Und das gerade gegenüber den Kindern. Das fragen sich viele Eltern in unserem Land und wir haben gedacht, wir machen das heute einfach mal zum Thema. Und ich habe mir Anita Zimmermann eingeladen von Flüsterpost. Die ist nämlich sehr geübt darin, mit Kindern über das Thema Krebs zu sprechen. Ich bin Bärbel Schäfer, ihr hört den Sonntagstalk. Mehr als 500.000 Bürger und Bürgerinnen in unserem Land sind alleine 2022 betroffen von der Diagnose Krebs. Ein Schock, eine Ausnahmesituation, eine emotionale Achterbahnfahrt. Und dann kommt die Frage, wann und wie erzähle ich das eigentlich meiner Familie, meinen Eltern, meinen Freunden und vor allen Dingen meinen Kindern? Darüber spreche ich im HR3 Sonntagstalk mit Anita Zimmermann, Gründerin von Flüsterpost e.V., einem Verein für Kinder krebskranker Eltern. Guten Morgen und willkommen im Sonntagstalk, liebe Frau Zimmermann.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Jetzt sagen manche wahrscheinlich, oh, Krebs, schwieriges Thema. Was antworten Sie denen?
Dann sage ich ja, ein schwieriges Thema. Und es macht zunächst meistens ganz viel Angst und sprachlos. Am Anfang denken viele Erwachsene auch nicht sofort an die Kinder, wie sie es ihnen sagen. Denn es ist ja auch ganz klar, dass es zunächst mal die Erkrankten, die Erwachsenen selbst betrifft. Sie müssen selbst erstmal herausfinden, was macht es mit mir, was ist das überhaupt und wie geht's jetzt weiter.
Und dieses Gefühl, dieser Zustand ist ja kein kontinuierlicher Zustand mit zunehmenden Informationen, mit operativen Eingriffen, mit einer Chemo, mit einer Entscheidung, was kommt noch dazu. Da wechselt sich ja auch die Emotionalität. Also wir werfen heute einen Blick auf die Kinder. Sie haben gerade gesagt, viele sind dann erstmal sprachlos, obwohl ich mir vorstellen kann, es poppen so viele Fragen auf.
Genau.
Woher kommt die Sprachlosigkeit beim Thema Krebs?
Ja, wenn Sie Menschen fragen, woran sie denken, wenn sie das Thema Krebs hören oder das Wort Krebs, dann ist es doch meistens die Fantasie, oh je, an Krebs kann man sterben. Und das macht eben den Erwachsenen ganz viel Angst im Zusammenhang, also zunächst mal für sich selbst natürlich auch, weil man das ja nie weiß, ja, überlebe ich das? Und dann mit der Frage, wie soll ich das meinem Kind erklären? Die große Angstfrage ist immer, wenn mein Kind mich fragt, musst du sterben, was sage ich dann?
Also das sind dann die Kernfragen, zu denen wir heute natürlich noch kommen. Aber es ist ja so, es gibt unglaublich viele Vorsorgemaßnahmen und es ist ja nicht so, dass man nicht dran sterben kann. Also der Tod spielt eine Rolle, aber er ist häufig sehr viel präsenter. Man kann auch schon viel medizinisch machen. Es gibt auch die Chance zu überleben. Das wollen wir auch nochmal deutlich
sagen. Und das ist auch unser Anliegen, dass wir den Kindern auch sagen, die meisten Menschen können geheilt werden, aber nicht alle. Und man weiß es eben vorher nicht. Man braucht viel Geduld und muss abwarten, wie die Behandlung verläuft.
Wenn Erwachsene manchmal gar nicht genau wissen, was kommt auf mich zu, dann stelle ich mir die Frage, wie ist das eigentlich für einen 3-Jährigen? Wie ist das für eine 5-Jährige? Wie ist das für ein Geschwisterpaar in unterschiedlichen Generationen im Teenageralter, wo man vielleicht manchmal etwas ruppig mit den Eltern ist, aber sie natürlich genauso braucht wie die Kindergarten- und die Kita-Kinder. Was sind Ihre Erfahrungen? Was sind die Assoziationen, die Gedanken von Kindern mit Krebs und zum Thema Krebs?
Also wir machen die Erfahrung eben schon seit jetzt fast 19 Jahren, dass auch Kinder im Kindergartenalter schon wissen, dass es Krebs gibt. Das ist immer sehr schön, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, weil sie dann ganz frei erzählen und in der Regel ohne Angst, dass sie wissen, dass es Krebs gibt, dass man damit leben, dass man daran sterben kann. Aber die jüngeren Kinder, sofern sie jetzt noch nicht wirklich selbst diese Erfahrung gemacht haben, dass ein nahestehender Mensch an Krebs gestorben ist, gehen damit sehr spielerisch um und wissbegierig. Ja. Und das zieht sich so eigentlich bis ins Grundschulalter auch. Kinder wollen Bescheid wissen, sie wollen verstehen, sie wollen beteiligt sein am Prozess. Und genau das ist es, wo wir den Familien helfen, damit sie diese Wege finden für sich.
Da setzt Flüsterpost an und Flüsterpost stellen wir gleich ein bisschen genauer natürlich vor. Sie sind die Gründerin von Flüsterpost und es hat ja auch eine Initialzündung gegeben, um zu sagen, wir brauchen so eine Anlaufstelle, da gibt es unglaublich viel Bedarfe. Aber es ist ja so, das will ich einfach nochmal sagen, wir alle, nicht nur die Kinder, auch wir haben ja in unserem beruflichen Umfeld, im Freundeskreis, im Sportverein, in der Familie ja auch alle immer wieder Kontakt mit der Krankheit. Also eigentlich kennt man überhaupt gar keinen Menschen, der nicht in Verbindung steht mit Krebs.
Ganz genau so ist es. Und immer wenn ich Menschen treffe und über meine Arbeit spreche, dann kommt erstmal ein leichter Schrecken und Schauder. Oh je, ja, und entweder sagen mir die Menschen, ich kenne jemand oder ich selbst hatte auch Krebs. Das kommt wirklich sehr häufig vor.
Das heißt, Ihre Gespräche laufen eben nicht nur mit den Kindern und den Eltern. Manchmal ist eben ein ganzes Familienpaket dabei. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind beim HR3 Sonntagstalk. Liebe Anita Zimmermann, gleich mehr mit Ihnen. Papa oder Mama hat Krebs. Dieser Satz schlägt in jede Familie ein wie eine Bombe. Aber während der oder die Erkrankte viel mit sich selbst beschäftigt ist, fällt der Nachwuchs manchmal dann hinten über. Es bleibt kaum Zeit für ein Gespräch. Anita Zimmermann ist dafür da, dass eben genau das nicht passiert. Hilft denen, die nicht wissen, wie sie mit ihren Kindern über ihre Krebserkrankung sprechen können. Und dafür hat sie einen Verein gegründet. Frau Zimmermann, was war genau Ihr Impuls, das zu tun?
Ja, ich bin Sozialpädagogin und habe 91 in einem kleinen Akutkrankenhaus in Alzey angefangen, den Sozialdienst aufzubauen. Dort habe ich dann Gerhard Trabert kennengelernt, der damals seinen Assistenzarzt dort gemacht hat. Und wir beide haben dann auch Krebspatienten begleitet und festgestellt, dass sie dort ja eigentlich sehr allein auf weiter Flur waren. Damals gab es ja noch nicht diese Zertifizierungen, wie es heute gibt. Und haben dann beschlossen, wir brauchen eine Gruppe für die Betroffenen, wo sie sich austauschen können. Also eine Art geleitete Selbsthilfegruppe. Das haben wir dann auch gemacht. Damals konnte man das noch. Und waren auch sehr froh, dass es möglich war, denn die Frauen, es waren in der Mehrheit Frauen, die sich ja leider immer noch die Frauen eher schneller öffnen als Männer. Aber wir machen auch die Erfahrung, je jünger die Männer werden, desto offener sind auch Männer. Da freuen wir uns natürlich darüber, über ihre Gefühle und Sorgen zu sprechen. Und über diesen Kontakt mit den betroffenen Erkrankten wurden wir gefragt, wie soll ich das denn meinem Kind erklären? Für mich ist es ja auch schon schwierig.
Und manchmal kann man es auch dem eigenen Partner nur schwer sagen, der Schwester, den Eltern. Überall sind Erwartungen natürlich dann da. Und die Frage ist ja, bricht ein Familiengefüge erstmal zusammen, wenn einer der Erwachsenen, einer der Säulen dann tatsächlich erkrankt? Ist das so?
Kann man nicht grundsätzlich sagen.
Kann man nicht sagen.
Nein, nein. Es kommt ja auch immer darauf an, wie hat die Familie vorher gelebt? Wie waren die Beziehungen untereinander? Aber natürlich bringt so eine Krebsdiagnose eine große Herausforderung mit sich und kann vielleicht eine Krise, die eh schon da war, verstärken.
So eine kleine Bombe dann, die nochmal ganz andere Emotionen zusätzlich zur Erkrankung dann nach oben bringt. Jetzt denke ich selber als Mutter von zwei Kindern, wir Eltern kennen doch unsere Kinder am besten. Warum frage ich Sie, Frau Zimmermann und Flüsterpost e.V., wie ich es meinen Kindern sage, wenn ich täglich mit ihnen unterm Dach lebe? Was ist daran so schwer, es den Kindern zu sagen?
Also es gibt ja auch Familien, die das ohne uns schaffen und da freuen wir uns ja auch darüber. Aber die meisten Eltern wollen erstmal ihre Kinder schützen und sie behüten vor diesem schwierigen Thema, weil es ja ihnen selbst auch schon große Probleme bereitet. Und sie können sich oft gar nicht vorstellen, dass Kinder sich auch damit beschäftigen können und gar nicht so belastet sind, wie sie das glauben am Anfang. Und dabei helfen wir auch, dass wir die Erwachsenen ermutigen, sie informieren, wie Kinder generell aus unserer Erfahrung damit umgehen und dass sie dann Wege finden, Worte finden, die Kinder einzubinden. Und man muss ja auch nicht immer alles sofort sagen, was man weiß, aber alles, was man sagt, muss wahr sein.
Okay, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir heute festhalten. Das, was man sagt, muss wahr sein.
Ja.
Das heißt, wenn Kinder dir in die Augen schauen und dir eine ehrliche Frage stellen, dann sollte man darauf auch ehrlich antworten oder es in Salamitaktik nach und nach verpacken, vielleicht nicht alles auf einmal.
Genau, häppchenweise. Und wenn man mal keine Antwort hat auf eine Frage, dann kann man ganz ehrlich sagen, du, das weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Aber entweder wir können jemanden fragen, der es wissen könnte, oder wenn ich es weiß, dann sage ich es dir.
Also Fragen könnten sein, wirst du sterben, Mama?
Mhm.
Werden dir die Haare ausfallen?
Genau.
Musst du ins Krankenhaus? Also ganz, die Kinder fragen ja immer sehr direkt.
Ja. Und was ist, wenn du stirbst? Was ist dann mit mir?
Mhm.
Ja, weil Kinder natürlich in der Regel sich um ihre eigene Achse erstmal drehen und sehr weit vorausdenken können und sich dann auch fragen, ja, wenn dir was passiert oder wenn Papa auch was passiert, wo bin ich dann? Wer kümmert sich um mich? Also diese Frage ist ganz normal, typisch und natürlich.
Dann müssen wir gleich mal beide klären, ob man die Stimmlage ändert, ob man vielleicht im gewohnten Duktus, im gewohnten Umfeld miteinander spricht oder sucht man sich einen besonderen Raum, weil es eben auch eine besondere Situation ist. Die dauert ja nicht nur eine Woche, sondern eine Krebstherapie kann sich ja über Monate, manchmal über Jahre eben tatsächlich hinziehen. Wir reden drüber mit Anita Zimmermann. Nehmt eure Kinder ernst, nehmt sie wahr, sprecht mit ihnen und verschont sie nicht an falscher Stelle vor schlechten Nachrichten. Das ist die Haltung von Anita Zimmermann, Sozialpädagogin und Gründerin von Flüsterpost e.V., einem Verein für Kinder krebskranker Eltern. Wir haben gerade noch mal gesagt, Wahrheit sagen, Kinder nicht belügen. Die vertragen einiges, aber man muss es natürlich kindgerecht die Information, dass vielleicht ein Elternteil, der Onkel, der Bruder an Krebs erkrankt ist. Ich habe Sie gerade noch mal gefragt, liebe Frau Zimmermann, braucht man dafür dann vielleicht auch einen besonderen Ort oder setzt man sich an den Küchentisch, da wo man auch vielleicht die gute oder die schlechte Note in Englisch oder Mathe bespricht oder auf der Couch, wo man sonst zusammen eine Serie guckt? Was raten Sie Familien?
Ja, das kann jeder Ort sein, an dem sich die Familie wohlfühlt und wo sie vielleicht auch sonst Gespräche führen oder sich treffen. Es ist ja auch nicht mehr so selbstverständlich, dass die Familien sich immer alle gemeinsam treffen und auch gemeinsam essen. Wir erleben das so, dass es manchmal sehr zerrissen sein kann und es vielleicht auch nur am Wochenende dann mal stattfindet. Aber wir sagen den Erwachsenen, dass sie sich vorher vielleicht überlegen können, was eine gute Situation, ein guter Ort ist, wo sie sich alle wohlfühlen können und wo sie vorher zum Beispiel auch sagen können, ja, ihr wisst ja, dass ich Krebs habe und ich würde einfach gerne nochmal mit euch darüber sprechen. Mhm. Ihr sagt ja nicht so viel dazu, aber ich finde, es ist wichtig, dass wir auch wissen, wie es euch geht.
Mhm.
Und deswegen würde ich gerne mit euch nochmal in Ruhe darüber sprechen.
Dann geht man ja da in der Formulierung schon davon aus, dass das Wissen über den Krebs schon da ist.
Genau.
Man könnte vielleicht auch sagen, wenn ihr euch wundert, warum der Papa so viel geweint hat in den letzten Tagen, das wäre ja auch ein Einstieg, um dann zur Wahrheit hinzukommen. Gibt es denn einen Unterschied, ob ich mit einer 10-Jährigen spreche oder einem 4-Jährigen?
Ja, schon. Sie haben es ja auch gesagt, man kann das altersgemäß, altersgerecht machen und man muss auch sicherlich dem Jungen, dem kleinen Kind nicht alles sagen im Detail, aber so, dass eben das Kind weiß, es ist eine Krankheit und die heißt Krebs, weil es viele Erwachsene auch gibt, die scheuen sich, das Wort Krebs in den Mund zu nehmen. Mhm. Die sagen dann, naja, ich habe gesagt, ich habe einen Tumor. Und dann frage ich, was ist der Unterschied? Dann kommt häufig die Antwort, ja, bei dem Wort Krebs denkt doch sofort jeder an Tod. Und das möchte ich nicht.
So viele Jahre sind Sie auch schon in der Kommunikation beim Thema Krebs. Es ist ja eigentlich erstaunlich, weil der eine oder andere Krebs kann ja mittlerweile sehr gut geheilt werden. Es gibt Impfungen vorab auch schon für Jugendliche, die HPV-Impfung, Gebärmutterkrebsimpfung, die regelmäßige Darmkrebsvorsorge, die Brustkrebs. Vorsorge, die auch alle von den Krankenkassen natürlich getragen werden. Und trotzdem ist das noch so fest in unserem Kopf. Das erstaunt mich eben tatsächlich immer wieder. Gibt es einen Unterschied, ob ich, ja, wir haben es gerade gesagt, vom Alter her muss man den richtigen Ton treffen, aber einen richtigen oder einen falschen Zeitpunkt? Kann ich auch was zu früh oder zu spät mitteilen?
Wir empfehlen immer, dann mit den Kindern zu sprechen, wenn die erkrankte Person oder das gesunde Elternteil, wenn es denn da ist, wir haben ja auch Alleinerziehende ganz viele, dass sie sich erstmal selbst darüber klar werden, was es für sie bedeutet, dass sie sich erkundigen, was ist es genau für eine Krebserkrankung, welche Behandlung folgt, wie wird es den Alltag verändern. Und wenn diese Dinge ungefähr klar sind, dann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, den Kindern zu sagen, was los ist. Aber manchmal ist es ja so, dass der Stress, der emotionale Stress schon sehr groß ist, wenn man schon weiß, es ist die Diagnose, aber man weiß noch gar nicht viel.
Dann läuft dieser Dampfkochtopf schon eigentlich über, ja?
Genau, und dann spüren und sehen die Kinder ja auch oft, die Kinder kennen ja ihre Eltern auch sehr gut, genau wie umgekehrt, und die beobachten das und merken, da ist irgendwas im Busch, ja? Und dennoch muss eben jede für sich selbst entscheiden, wann es für sie oder ihn der richtige Zeitpunkt ist. Man kann das aber auch schon vorher sagen, bevor man weiß, wie es genau weitergeht. Wenn man diesen Druck nicht aushalten möchte, dann kann man sagen, ja, es ist etwas entdeckt worden, es gibt einen Verdacht, aber ich muss jetzt erst noch abwarten. Oder es ist Krebs, aber ich weiß noch nicht, welche Behandlung es gibt. Aber wenn ich es weiß, sage ich es euch, wenn ihr es wissen wollt.
Also, dass man sich gegenseitig auf eine verbale Reise mitnimmt und niemanden alleine zurücklässt, wäre jetzt für mich so ein Bild, mit dem man sicherlich ganz gut arbeiten kann. Man muss sich ja erstmal selber mitnehmen als erkrankte Person, aber die im Umfeld sind, die ja auch die Eltern lieben und umgekehrt, das ist ja eine Liebesbeziehung, eine Verantwortungsbeziehung. Es ist natürlich auch eine Beziehung von Abhängigkeiten. Wer versorgt mich, wenn du nicht da bist? Gerade bei Alleinerziehenden ist das natürlich eine dringende Frage. Und Sie haben nochmal gesagt, es gibt kein zu früh, es gibt kein zu spät, es gibt eigentlich nur die wahren Worte. Das würde ich jetzt nochmal mitnehmen. Wir spielen noch einen Song und dann sind wir wieder im Gespräch, liebe Anita Zimmermann. Anita Zimmermann ist heute unser Gast von Flüsterpost e.V., einem Verein für die Kinder krebskranker Eltern. Wir haben gerade nochmal angesprochen, liebe Frau Zimmermann, dass wir sagen, man muss altersgerecht natürlich die Informationen an die Kinder weitergeben. Über die Jüngeren haben wir schon gesprochen. Wie ist es denn bei Jugendlichen? Da ist ja die Kommunikation sowieso manchmal etwas schwierig. Wie war dein Tag? Gut. Das ist der längste Satz. Wie gehen wir anders ran an die Teenager?
Ja, es hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, wie die Familie insgesamt kommuniziert, wie das vor der Krebserkrankung war, wie es jetzt ist und wer welche Ängste und Sorgen hat. Aber wenn zum Beispiel ein Elternteil mich fragt, das jüngere Kind, da habe ich keine Probleme, wir sprechen darüber, aber bei dem Älteren, da weiß ich nicht, wie ich da anfangen soll oder was überhaupt angekommen ist, wenn ich es schon gesagt habe. Ja, also grundsätzlich natürlich mit allen Altersstufen ganz offen und ehrlich sprechen. Sie haben es ja schon mehrfach gesagt. Und mit Älteren kann man sich ja auch trauen, noch mehr zu sagen oder auch zu fragen. Ja, was möchtest du denn überhaupt wissen noch? Hast du irgendwelche Fragen oder Sorgen oder Ängste? Das kann man natürlich auch grundsätzlich den Jüngeren, die Jüngeren fragen. Aber je älter die Kinder sind, desto mehr wollen sie ja auch als groß und erwachsen behandelt werden. Und umso wichtiger ist es eben, dass die Eltern auch ganz normal mit den Jugendlichen sprechen.
Ohne sie aber auch eben zu überfordern. In ihnen schlummert ja auch immer noch so ein kleiner Teenie.
Ja, aber zunächst mal geht es ja um das Informieren. Ich habe Krebs und es ist die und die Krebserkrankung oder der Krebs sitzt da und da. Und diese Behandlung wird jetzt folgen und im Alltag wird sich wahrscheinlich es so und so verändern. Also ich werde eine Chemo bekommen oder später eine Bestrahlung oder eine Operation. Und dann kann man sich ja schon ausmalen, dass es Veränderungen gibt und über die kann man dann auch sprechen.
Also Zeiten im Krankenhaus, daran denken Sie jetzt, oder dass es einem vielleicht körperlich nicht gut geht, wenn man nach einer ambulanten Chemotherapie dann zu Hause ist, die nächsten 1-2 Tage.
Genau.
Dass man vielleicht nicht so belastbar ist und die Kinder eben nicht so zum Training fahren kann oder zum Elternabend gehen kann.
Genau.
All diese Details, die ja Alltag mit Familie eben ausmacht, das kann man ruhig ansprechen.
Ja. Und auch zum Beispiel, dass durch eine Chemotherapie die Haare ausfallen können. Aber das muss man auch nicht alles in einem Gespräch machen, häppchenweise. kann man die Kinder informieren. Eltern haben ja schon auch ein sehr gutes Gefühl, wie viel sie den Kindern sagen können. Aber Eltern sollten die Kinder auch nicht in Watte packen, egal wie alt sie sind.
Gibt es Signalworte, von denen Sie sagen, die sollte man verwenden? Also Sie haben es jetzt gerade gesagt, wo sitzt der Krebs? Also welche Krebserkrankung ist es, dass es Krebs ist? Ist es auch auszusprechen, also nicht so schwammig ummalen? Und das heißt ja eigentlich, wenn man sonst, Sie haben es jetzt so angedeutet, keine geschmeidige Kommunikation, geübte Kommunikation hat, kann das ganz schön schwer sein, stelle ich mir vor.
Ja, genau. Aber darüber sprechen wir ja im Vorfeld auch mit den betroffenen Erwachsenen, dass wir uns ganz genau erkundigen, wie ist denn auch die Beziehung untereinander? Wie war das vorher? Gab es schon mal eine Krebserkrankung in der Familie, was ja auch sein kann? Wie ist die Familie oder wie sind die Kinder damit umgegangen? Oder wenn die Eltern vielleicht schon was gesagt haben und ihnen ist etwas bei den Kindern aufgefallen, dann fragen wir natürlich auch, ja, wie hat sich das Kind vielleicht verändert im Verhalten? Oder gibt es vielleicht in der Schule auch Schwierigkeiten? Wobei es Kinder gibt, die in der Schule sehr gut weiter funktionieren, weil für sie die Schule ein Schutzraum sein kann. Aber genauso umgekehrt kann es sein, dass Kinder in der Schule sitzen und nur an zu Hause denken.
Ja,
und
dann, das kann auch sein, dann fallen die Noten runter. Eben. Über Schule würde ich gleich ganz gerne nochmal mit Ihnen sprechen. Ich überlege jetzt noch gerade, wenn man selber eine Hammerdiagnose bekommen hat und denke jetzt, was weiß ich, an Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Darmkrebs in einem fortgeschrittenen Stadium und ich fühle keine Kraft, dieses Gespräch zu führen, gäbe es dann auch einen Ersatz, die Patentante, der Partner, Geschwister, die Großeltern? Oder würden Sie von Flüsterpost immer sagen, es ist besser, wenn der oder die Betroffene es selbst führt, das Gespräch?
Ja, grundsätzlich ist es wünschenswert, dass die Eltern das Gespräch führen. Das muss nicht immer die erkrankte Person sein, aber es wäre toll, wenn es beide Eltern gleichzeitig auch tun könnten, mit allen Kindern das erste Gespräch. Denn häufig ist die Tendenz so, dass die Eltern sagen, naja, ich spreche erstmal mit dem erwachseneren Kind, mit dem älteren Kind und dann mit dem Jungen. Das kann man machen, aber der Vorteil ist, wenn die Familie das als Ganzes bespricht, dann bekommt jeder von dem anderen die Reaktion mit. Und alle wissen, auf welchem Stand jeder ist.
Das ist also wichtig.
Ja, und danach kann man auch nochmal einzeln sprechen. Mit dem älteren Kind dann ganz anders als mit dem jüngeren Kind zum
Beispiel. Und dann eben jeweils nach Bedarf, wenn auch wieder Kinder signalisieren, wir wollen doch nochmal sprechen. Nach einem Krankenhausaufenthalt oder nach der ersten Chemo. Wir reden drüber, über Krebs und was das heißt für Kinder, wenn Eltern an Krebs erkranken. Wo machen wir das? Wie immer sonntags zwischen 10 und 12 im HR3 Sonntagstalk. Willkommen im HR3 Sonntagstalk. Wir gehen in die zweite Stunde. Und wenn die Mama oder der Papa Krebs hat, dann schlägt so ein Satz, so eine Diagnose in jede Familie ein wie eine Bombe. Wir sprechen heute drüber mit Anita Zimmermann im HR3 Sonntagstalk, wie wir mit unseren Kindern über diese Volkskrankheit am besten sprechen, wie wir eben nichts tabuisieren und verschweigen. Aber neben der Familie, den Geschwistern, den Tanten, den Omas und Opas, da gibt's natürlich auch noch viele andere Bezugspunkte für Kinder und Jugendliche. Die Schule, Lehrer, Lehrerinnen, der Sportverein, Freiwillige Feuerwehr, vielleicht andere Ehrenämter. Sollten, Frau Zimmermann, denn Trainer und Trainerinnen, Lehrer auch Bescheid wissen, was gerade in der Familie los ist?
Viele Kinder wollen keine Außenseiter sein. Deswegen sagen sie manchmal, ich möchte nicht, dass die anderen wissen, dass mein Elternteil oder jemand Wichtiges in meinem Leben Krebs hat. Aber dann sprechen wir mit dem Kind darüber und auch über die Vorteile, was es im Kindergarten oder in der Schule haben kann, wenn Lehrer oder Bezugserzieher Bescheid wissen. Denn das Kind kann ja auch mal nicht so einen guten Tag haben. Und dann kann man auch mit dem Lehrer oder den Erziehern verabreden, was kann man dann machen, wenn es mir nicht so gut geht? Kann ich dann mal rausgehen? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wenn eine Arbeit ansteht und die wurde nicht so gut geschrieben, dass man da Rücksicht nimmt?
Dass Wer man führt das denn dann das Gespräch? Sollten das die Kinder dann selber machen, wenn sie schon etwas älter sind, die Jugendlichen? Oder würden Sie raten, dass das dann auch die an Krebs betroffenen Eltern übernehmen oder
also zunächst, gesunde Elternteil? Ja, genau. Zunächst mal ist es wichtig, dass es in der Familie besprochen wird. Dass die Eltern mit den Kindern besprechen, wie sieht's denn aus für dich? Ist das okay? Wem möchtest du denn, dass wir Bescheid sagen? Beziehungsweise möchtest du es selbst sagen vielleicht? Oder sollen wir es alle gemeinsam sagen? Ja, das kann man besprechen und kann Kinder da mitentscheiden lassen.
Also ganz wichtig, einbinden in die Kommunikation, nicht über den Kopf hinwegscheiden, entscheiden, und sondern die Kinder fragen, was ist dir in deinem Umfeld am wichtigsten? Also da auf die Reaktion der Kinder dann hören. Wann kommen denn eigentlich Eltern zu Ihnen und auf Sie zu bei Flüsterpost?
Meistens während der Behandlung. Seltener am Anfang. Und relativ oft auch, wenn die Krankheit schon fortgeschritten ist und wenn zu befürchten ist, dass derjenige sterben kann.
Okay, also das, was eigentlich ja die größte Angst ist, der Kinder als auch der Eltern, an dem Zeitpunkt kommt man. Warum? Fehlen dann die Worte oder ist man dann auch schon erschöpft? Dann ist ja auch die Krankheit schon einen Weg gegangen. Wie würden Sie das einschätzen, Frau Zimmermann?
Ja, also jedes Stadium hat seine Berechtigung. Am Anfang kommen so viele Fragen und man weiß gar nichts. Es ist dann wunderbar, wenn Eltern auch schon an die Kinder denken. Im Verlauf einer Erkrankung, der Behandlung, ist es so, dass dann Momente eintreffen bei den Erwachsenen, wo sie dann eine gewisse Sicherheit haben, wissen, was jetzt läuft und auch ganz viel Hoffnung haben. Die Hoffnung darf ja immer sein. Und sie dann anfangen zu denken, ah, okay, wie geht's eigentlich meinem Kind? Und mehr Aufmerksamkeit für das Kind haben oder auch, wenn Kinder auffällig werden, aber nicht jedes Kind wird auffällig.
Was heißt das, auffällig werden? Woran würde man das merken?
Das ist nämlich auch die Gefahr, wenn man langfristig nicht mit Kindern spricht, dann ist das Risiko hoch, dass Kinder selbst Antworten versuchen zu finden und Fantasien entwickeln. Ich bin vielleicht schuld, dass es Mama, Papa jetzt gerade schlecht geht und dass sie krank sind oder Krebs haben. Das gibt es durchaus. Ja, das ist für uns manchmal sehr befremdlich, warum Kinder das glauben können. Aber als Beispiel, ein Junge hat mit seinem Vater gebalgt und er hat ihm dann in den Bauch geboxt und ein paar Wochen später hat er Darmkrebs. Ja, also das sind ganz für uns banale
Dinge. Für uns absurd
Dinge,
oder banal oder weit
Kinder,
weg.
Kinder haben ganz andere Wahrnehmungen, ganz anderes Erlebniswelt und das muss man berücksichtigen dabei, ja.
Und Auffälligkeiten könnten zum Beispiel sein, dass man in der Schule plötzlich stiller wird oder dass man sich vom Freundeskreis isoliert, dass man andere Noten schreibt oder dass man eben perfekt funktioniert. Das kennt man ja auch von Trauer bei Kindern, dass das manchmal sich erst über Monate später zeigt. Erstmal will man auch stark sein für die instabile Situation innerhalb der Familie. Also an solche Beispiele denken Sie jetzt.
Ja, und bei kleineren Kindern kann es vorkommen, dass sie wieder einnässen und Daumen lutschen, dass sie sehr anhänglich sind, dass sie vielfältige Ängste entwickeln, auch Trennungsängste. Und ja, bei älteren Jugendlichen, bei Mädchen zum Beispiel, haben wir häufig die Reaktion, Mädchen zeigen sich sehr fürsorglich und wollen mit anpacken und in der Familie helfen. Und sich auch um die jüngeren Geschwister kümmern, da muss man sehr aufpassen, dass sie nicht die Erwachsenenrolle einnehmen.
Und dass sie auch zu viel Verantwortung übernehmen und nachher gar nicht mehr ihre kindlich-jugendliche Rolle dann tatsächlich auch leben können und dann die Ernsthaftigkeit des Lebens eigentlich schon viel zu früh dann spüren. Aber die Ernsthaftigkeit steht im Raum. Also die Kinder lernen natürlich schon sehr früh, dass das Leben nicht nur eben Sonnenschein ist, sondern dass es eben auch Schattenseiten hat. Ist das eine Erfahrung, die den Kindern vielleicht im späteren Leben auch tatsächlich mal helfen wird?
Absolut. Denn es ist ja auch eine Chance in so einer Krise für Kinder zu lernen, wie kann ich denn in der Krise umgehen? Wie kann ich lernen, dass diese Herausforderung mich jetzt nicht umhaut, sondern dass ich konstruktiv damit umgehe, dass ich Ideen entwickle, dass ich mich als selbstwirksam erlebe. Das heißt, ich bin handlungsfähig, ich bin nicht paralysiert und abhängig, sondern ich kann auch selbst was tun und ich kann mitgestalten und helfen, bis zu einem gewissen Grad natürlich nur, aber mich beteiligen und Teil dessen sein. Ich bin nicht vergessen und ich werde wahrgenommen. Das ist auch ganz wichtig.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Satz. Also wahr spielt eine große Rolle heute beim HR3 Sonntagstalk. Die Wahrheit sagen, als Erwachsene den Kindern gegenüber, aber auch von Seiten der Kindern wahrgenommen zu werden. Ja, nicht, dass die Erwachsenen im Flüsterton dann tatsächlich Dinge besprechen, die dann die eigene Fantasie im Kopf zur Explosion bringen und man ist überhaupt nicht wahrgenommen als Teil dieser Gruppe. Ja, am Ende sind wir eine Gruppe, die gemeinsam versucht, dem Leben zu trotzen.
Genau, die Familie ist ein System. Ja. Und wir sagen ja auch, Krebs ist eine Familiendiagnose, weil es eben alle betrifft.
Ja, herzlichen Dank, Anita Zimmermann. Bis gleich. Anita Zimmermann ist Diplom-Sozialpädagogin und leitet die Beratung beim Verein Flüsterpost, der sich an die Kinder krebskranker Eltern richtet. Sie sitzen in Mainz mit dem Verein. Aber wenn ich jetzt in Kassel, Fulda, Bremen oder Leipzig wohne, kann ich Sie trotzdem anrufen?
Ja, sehr gerne.
Sie nicken schon wie so ein Wackeldackel auf der Couch.
Wir haben uns ja 2003 gegründet, als es kaum Angebote in Deutschland gab. Inzwischen hat sich's ein bisschen verbessert, aber es gibt lange noch nicht genug Angebote. Und daher machen wir weiterhin bundesweite Beratung.
Per Chat, per Mail oder ist es per Zoom, Teams?
Genau, alles möglich. Das ist nach Absprache. Die meisten rufen an oder schreiben eine E-Mail und dann kann man verabreden, wie man sich trifft. Und erste Fragen kann man wunderbar auch am Telefon oder eben per Zoom oder Skype beantworten. Und das kann auch mal eine Stunde dauern. Wir nehmen uns ganz viel Zeit, so viel Zeit, wie jeder braucht.
Muss ich irgendetwas mitbringen? Arztberichte, Diagnoseberichte, so etwas? Ist das für Sie wichtig bei Flüsterpost?
Nein. Uns ist nur wichtig zu wissen, welche Diagnose es ist und welche Behandlungen bisher erfolgt sind oder erfolgen werden. Und ja, wie auch Nebenwirkungen sind oder wer vielleicht sonst noch in der Familie an Krebs erkrankt war und wie der Verlauf war, ob jemand daran gestorben ist, weil das ja auch eine Rolle spielt im Umgang mit der aktuellen Diagnose.
Ja, natürlich, da sind dann ja auch Ängste der Generation der Erwachsenen, der Betroffenen, dann natürlich vielleicht nochmal ganz andere. Muss ich eine Überweisung vom Arzt mitbringen oder etwas bezahlen? Bekomme ich von Ihnen hinterher eine Rechnung?
Ja, gut, dass Sie fragen. Nein, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Wir beraten kostenfrei. Auch unsere Infomaterialien sind für die betroffenen Familien kostenfrei. Wenn Multiplikatoren, also alle, die mit Krebserkrankten oder mit Kindern zu tun haben, unsere Materialien anfordern, dann wünschen wir uns eine kleine Aufwandsentschädigung. Aber die Beratung an sich ist auch kostenfrei.
Und wie lange geht die Beratung? Also für meine akute Situation, für die Dauer der Chemo oder auch darüber hinaus? Weil wir gerade ja gesagt haben, manchmal kommen vielleicht bei den Kindern die Symptome erst nach der Behandlung. Ja. Dann ist die schon abgeschlossen und dann merke ich eigentlich erst, was für Fragen hochkommen.
Ja, genau. Wir richten uns ganz individuell an den Bedürfnissen der Familien, jedes Einzelnen. Das kann sein, dass es kurze Gespräche sind, vielleicht 2, 3, 4 Coachings der Eltern, dass wir sie informieren und beraten und sie sagen, ja, okay, wunderbar, ich mache dann mal weiter und wenn ich Fragen habe, melde ich mich wieder. Dann meistens bei den Familien, die wir auch regional persönlich sehen, begleiten wir sie das die ganze Zeit während der Behandlung. Das ist ja meistens ein Jahr, kann man davon ausgehen. Und sind aber auch offen für danach, kann sich jeder jederzeit wieder melden. Wir haben auch Familien gehabt, die sich nach 6 Jahren zum Beispiel oder nach 10 Jahren wieder gemeldet haben. Wenn vielleicht auch wieder etwas Neues, eine neue Diagnose oder ein Rezidiv kam.
Das wäre jetzt auch meine Assoziation. Genau. Natürlich, dann ist eben doch tauchen wieder Metastasen auf, ein Rezidiv, wie Sie es gerade genannt haben. Und dann sind die Kinder natürlich etwas älter. Man selber hat auch schon die Erfahrung gemacht, mit Hoffnung alles aufzubauen. Und eigentlich wird die Hoffnung dann ja auch manchmal ein bisschen zerstört und man muss wieder neuen Mut auch selber als Vater oder als Mutter erschöpfen, um wieder durchzustarten für die zweite Runde, so will ich es jetzt mal in Anführungsstrichen dann tatsächlich nennen.
Ja,
ne?
Genau.
Es ist eine tolle Sache und das heißt auch, die Kinder und Jugendlichen können vor Ort auch in Mainz zu Ihnen kommen. Kann ich auch alleine kommen oder muss ich immer meine Eltern im Schlepptau haben?
Ja, es ist alles möglich. Wir wünschen uns am Anfang gerne erstmal einen Austausch mit den Erwachsenen, mit den Eltern oder mit den engen Bezugspersonen, wer Fragen hat, wer möchte. Es kann aber auch sein, dass jemand anruft und sagt, ja, wir haben den Kindern schon alles gesagt, aber wir sind uns unsicher, ob dass den Kindern gut geht damit oder was da wirklich in ihnen vorgeht. Und wir würden gerne mal mit allen zu ihnen kommen.
Das geht
das
auch.
Das ist wunderbar. Ja.
Also ein sehr breit gefächertes Angebot von Flüsterpost. Ja. Man findet sie natürlich übers Netz mit Mainz vielleicht nochmal als Eingabe hinterher. Ja. Und Sie sind heute an diesem Morgen mein Gast. Wir haben schon das Rezidiv erwähnt, aber wenn dann der Tod dann doch im Raum steht, der größte aller Ängste, die wir haben als Eltern mit noch minderjährigen Kindern, die noch nicht ihr eigenes Leben gestalten, finanzieren können, wo man noch nicht weiß, wohin die Lebensreise dann tatsächlich geht. Darüber würde ich gleich mit Ihnen gerne sprechen. Vielleicht ist auch in eurem Umfeld gerade jemand, der mit einer Chemotherapie kämpft, der versucht, die Metastasen runterzudrängen und den Krebs zu überleben. Und vielleicht wollt ihr Kraft geben, vielleicht wollt ihr entlasten, vielleicht wollt ihr auch nicht aufdringlich und nervig sein. Mein heutiger Gast, Anita Zimmermann, hat reichlich Erfahrung im Umgang mit Krisensituationen anderer. Sie ist Gründerin und Leiterin von Flüsterpost, einem Verein, der sich um Kinder eben krebskranker Eltern kümmert. Und nach etwa 19 Jahren der Zusammenarbeit mit so vielen zahlreichen Familien, Kindern und Jugendlichen in dieser familiären Ausnahmesituation, was berührt Sie, liebe Frau Zimmermann, nach wie vor am meisten?
Am meisten berührt es mich, wenn Kinder sehr offen über Krebs, über ihre Sorgen, ihre Ängste oder auch das Leben in der Familie sprechen, weil es mir immer wieder zeigt, wie mutig Kinder sind. Und es mich auch weiter ermutigt, die Erwachsenen zu ermutigen, offen zu sprechen. Und es berührt mich sehr, wenn wir eine Beratung haben mit den Familien und sie uns hinterher sagen, wow, am Anfang wusste ich gar nicht so richtig, was mich hier erwartet, aber ich bin jetzt richtig froh, da gewesen zu sein. Oder auch Jugendliche, die das sagen, die am Anfang gar nicht mitkommen wollten, weil sie eben auch irgendwelche Fantasien haben. Was wollen die von mir jetzt? Ja, ich will da gar nicht hin. Und dann aber sagen, ja, es war gut, dass ich da war. Das ist genau der Grund, warum wir dieses Angebot haben. Um eben die Ängste zu nehmen, die Sorgen zu nehmen, zu ermutigen und damit die Familie ihren Weg findet.
Trotzdem stehen Sie immer wieder vor einer schwierigen Aufgabe, den Familien die richtigen Worte vielleicht mitzugeben oder Anhaltspunkte, Ansatzpunkte, wenn dann doch klar ist, dass die Therapien nicht erfolgreich waren. Auch so offen müssen wir ja sein. Es gibt genug Fälle in unserem Land, trotz aller Forschung und intensivster Forschung in den letzten Jahren, kann man an Krebs eben doch auch noch versterben. Und wir haben eben schon die Hoffnung angesprochen. Die ist ja immer ein Mitbegleiter auch in Ihren Gesprächen, ist auch ein Mitbegleiter bei Eltern gegenüber Kindern. Was können Sie mitgeben den Familien, wenn man weiß, es gibt eigentlich keine Hoffnung mehr?
Also zunächst mal ist es auch ganz wichtig, dass gerade am Anfang, wenn die Diagnose gestellt wird, die Erwachsenen den Kindern nicht versprechen, ich werde wieder gesund. Denn man kann das vorher nicht wissen, wie der Verlauf ist. Aber man kann sagen, ich hoffe, dass die Medizin mir hilft, dass ich wieder gesund werde. Und wenn dann im Verlauf klar ist, dass es doch nicht der Fall ist, wenn die Ärzte sagen, ja, die Medikamente haben nicht gewirkt und wir haben jetzt auch keine Therapiemöglichkeit mehr, dann ist ja auch erstmal die Frage, wie transportiere ich das? Ja, wann sage ich das denn? Und diese Frage kann man nicht so einfach beantworten. Es hängt sehr stark von dem Druck ab, den die betroffene Person hat. Es gibt sehr offene Eltern, die das auch gleich sagen. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass sie sagen, naja, ich weiß doch jetzt auch gar nicht, wie lange ich noch da bin. Und warum soll ich das jetzt sagen? Völlig berechtigt, ja, weil man kann ja auch die Hoffnung weiter haben. Niemand kann sagen, wann es dann letztendlich soweit ist, dass derjenige stirbt. Aber derjenige, der erkrankt ist, weiß ja sehr genau, wann die Kräfte weniger werden, wann sie nachlassen. Und die Kinder beobachten auch, wie derjenige sich verhält. Ja.
liegt der Papa viel im Bett, kann er uns noch beim Trampolinspringen begleiten oder uns in die Luft werfen oder kann die Mama noch mit uns schwimmen gehen. Das registrieren Kinder, glaube ich, sehr, sehr genau, was Eltern können und was sie eben nicht können.
Ja. Und es ist gut, auch den Kindern mal einen Zwischenstand zu geben, zu sagen, ja, ich habe jetzt die Behandlung abgeschlossen, aber es hat jetzt nicht so gewirkt, wie ich das gehofft hatte. Und die Ärzte wollen vielleicht nochmal das versuchen. Es gibt ja auch palliative Chemotherapien. Mhm. Aber wie das ein Wort schon sagt, palliativ ist es eben nicht kurativ, nicht heilend. Es ist lindernd. Ja, und auch diese Ergebnisse kann man mit den Kindern besprechen. Sagen, ja, das wird mich jetzt nicht mehr heilen, diese Therapie. Aber ich hoffe, dass ich dann noch einige Zeit da sein kann. Und wenn die Kinder dann fragen, ja, aber was heißt denn das?
Ja, also dass man sich vielleicht auch so Eckpunkte setzt, dass man sagt, die Bar Mitzwa, die Konfirmation, die Abi-Feier, die Klassenfahrt, da kann man sich so Meilensteine setzen?
Ja.
Oder birgt das zu viel Hoffnung, wenn man es dann vielleicht dann doch nicht schafft?
Ja, klar, man kann es versuchen, ja. Man kann sagen, ich hoffe, dass ich deine Konfirmation noch erlebe oder dein Abitur erlebe, aber ich weiß es nicht.
Aber ich nehme mit, man bleibt trotzdem eben auch immer wieder bei der Wahrheit, dass man auch sagt, wir haben das bis hierhin versucht, aber die Medikamente schlagen nicht an. Vielleicht können wir gleich nochmal klären, was kann man eigentlich machen im Alltag einer Gemeinschaft, die wir Familie nennen? Die kann ja ganz anders für jeden sein, ganz divers. Es gibt ja viele Abbildungen von Familie in unserem Land. Aber damit der Krebs nicht alles überlagert, dass wir sagen, auch wir halten unseren Alltag mit all unseren Routinen dann trotzdem weiter. Oder vielleicht schütteln Sie auch gleich den Kopf und sagen, nee, es ist schon immer ein Thema. Wir reden gleich drüber, ja? Bestrahlung, Chemo, Operation. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Krebs zu bekämpfen. In ganz, ganz vielen Fällen gelingt das den Mediziner und Medizinerinnen, der Wissenschaftlern auch. Es gibt immer die Hoffnung, dass die Krankheit dann wieder weg ist. Doch bis zu dieser Gewissheit bleibt ein bisschen in der Familie eben auch die Ungewissheit. Kommt er zurück? Wie geht es weiter? Anita Zimmermann ist an diesem Sonntagmorgen mein Gast vom Verein Flüsterpost e.V. Sie betreut Familien, in denen Eltern eine Krebserkrankung haben und sie schauen dabei hauptsächlich und ganz genau auf die Kinder. Wie geht's denen eigentlich, dass wir die nicht vergessen, indem wir unsere Termine beim Arzt, mit dem Chef, mit der Chefin, all das natürlich regeln müssen. Geht der Alltag mit Familie ja weiter? Und wir haben gesagt, kann man eigentlich auch gucken, dass der Krebs, so schlimm es ist und so belastend es auch ist, trotzdem nicht die ganze Stimmung so besetzt der Familie, dass man sich auch Auszeiten schafft, in denen gelacht und leicht sein darf?
Genau. Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, es ist wichtig für die Familie, einen neuen Alltag zu haben. Mhm. Ja, der alte, den wird es nicht mehr geben, aber es gibt einen neuen Alltag, den man gemeinsam festlegen kann. Und es ist auch ganz wichtig, dass Kinder ihre Beschäftigungen weitermachen, zum Sport gehen, ihren Hobbys nachgehen und lachen und spielen. Und
also wenn der Papa dann im Krankenhaus liegt und man hat eine Einladung zum Kindergeburtstag, dann sollen die Kinder da eben auch mal hingehen und müssen nicht immer mit ins Krankenhaus, so etwas?
Ja, und ohne schlechtes Gewissen zu haben, ganz wichtig.
Okay, das betonen Sie nochmal, viele haben dann doch ein schlechtes Gewissen?
Ja. Doch, das kommt vor, ja. Mhm. Dass Kinder dann auch sagen, ja, es muss jetzt ganz lieb sein, ich darf nicht mehr so rumzicken oder ich muss immer mein Zimmer aufräumen. Da steht ja auch dahinter einmal die Fürsorge klar und ist die Beteiligung. Aber auch, wenn ich das nicht mache, dann ist es nicht gut. Dann muss ich mich vielleicht schuldig fühlen.
Ja, aber vermitteln das die Eltern oder kommt das aus den Kindern manchmal selbst heraus?
Das kommt aus den Kindern heraus, ja, weil sie sich ja auch verantwortlich fühlen.
Man könnte ja auch den Song von Flüsterpost hören, wenn man in den sozialen Netzwerken im Netz eingibt. Flüsterpost, gibt es einen Song, der baut auf oder macht der gute Laune?
Genau,
oder
beides.
Schießen einem die Tränen in die Augen.
Kann auch sein. Ja, das kommt immer darauf an, wie man den Song, den Text, die Musik hört. Wir haben versucht, das ja doch meist schwierige Thema etwas lockerer aufzugreifen durch eine schwungvolle Musik, aber auch durch einen etwas leichtfüßigeren Text. Mhm. Und dieser Text soll eben ermutigen, mit Kindern offen und ehrlich in Krisenzeiten zu sprechen.
Ja, das ist sowieso ja jetzt ihr Anliegen. Ich meine, jetzt seit 19 Jahren, nächstes Jahr feiern Sie 20-jähriges Jubiläum. Und seit 20 Jahren sind Sie eben mit diesem Thema unterwegs. Am Anfang war das noch neu für viele. Mittlerweile gibt es ja sehr viele Brustkrebszentren, andere Zentren zum Thema Krebs, wo eben auch die Onkopsychologie eine Rolle spielt. Man ist sicherlich auch offener geworden im Laufe der Jahre, Ihnen bei Ihrem Thema dann auch zuzuhören. Haben Sie die Erfahrung gemacht?
Ja, absolut. Es gibt auch immer mehr Fachkolleginnen und Kollegen, die sich dem Thema annehmen, auch in den klassischen Krebsberatungsstellen, wo primär Erwachsene beraten werden, wird inzwischen überlegt, dass man ein spezielles Projekt dazu nimmt, wo auch Kinder Raum bekommen und mitkommen können und bei Gesprächen dabei sein können oder man mit ihnen bastelt, spielt und spielerisch in Kontakt kommt und sie dann hört mit ihren Fragen und Sorgen oder auch Fragen beantwortet.
Ja, oder man kommt eben halt in die Gruppentherapie. Dieses Angebot gibt es ja auch, Gruppenangebote bei Flüsterpost. Mhm. Wenn man in der Region wohnt, ist das sicherlich auch nochmal ein tolles Angebot. Ich nehme mit, dass es eine unglaubliche Herausforderung für Familien ist, ohne Frage und auch manchmal mit offenem Ausgang. Ich nehme aber auch mit, es kann eine Chance sein, sich emotional näher zu kommen, sich emotional nochmal ganz anders kennenzulernen und vielleicht dann doch für die nächsten Jahre dann enger zusammenzuwachsen.
Absolut. Das ist eine ganz tolle Chance in so einer Krise, egal welche Krise es ist. Ist es hervorragend, wenn eben keine Angst vorherrscht und wenn eine offene Kommunikation da ist, dass eben, wie ich vorhin schon sagte, jeder vom anderen besser weiß, wie es ihm geht und was er braucht. Und man muss sich nicht irgendwelche Fantasien machen, was könnte ich jetzt tun? Mhm. Man kann auch ganz einfach fragen, was brauchst du jetzt? Womit kann ich dir was Gutes tun?
Ja, das ist doch eine Frage, die können wir gleich auch an unsere Hörer und Hörerinnen weitergeben. Wenn wir jetzt hier den Sonntagmittag und Nachmittag beide genießen, liebe Frau Zimmermann, dann ist das doch eine Frage, die Sie vielleicht mit Ihren Familienangehörigen heute am Sonntag dann nochmal ansprechen. Vielen Dank für das spannende und berührende Gespräch. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Und wenn ihr jetzt Flüsterpost gleich googelt, dann schaut doch nochmal unter kinder-krebskranker-eltern.de nach. Also zwischen jedem Wort ein Bindestrich, dann müsstet ihr das ganz leicht finden. Tschüss.
Zu Hause in Hessen.